Der Podcast Paartherapie und Sexualtherapie mit Jasmin Frank-Holzfuß. Informationen, Interviews und Einblicke in die Praxis. Für Coaches, Therapeutinnen und Therapeuten und alle, die professionellen Input für ihre Partnerschaft und Sexualität hören wollen.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Paartherapie und Sexualtherapie. Schön, dass du dabei bist. Heute habe ich wieder ein Interview für dich und mein Interviewgast ist der Jens Schwarz von Teach Time. Und jetzt denkst du, Teach Time, was kann man da lernen? Es geht um Erste Hilfe für Coaches und TherapeutInnen. Und ja, warum braucht man das überhaupt? Was ist überhaupt Erste Hilfe und wieso ist das wichtig? All diese Fragen klären wir in dieser und den nächsten Folgen. Und jetzt stellt sich der Jens erstmal vor. Jens, schön, dass du da bist.
Ja, danke. Jasmin, hallo erstmal. Ja, Jens Schwarz schon, wie gesagt. Ich komme aus Groß-Umstadt, bin ja fast schon 54 Jahre alt und ja, bin im Rettungsdienst tätig, hauptberuflich auf der Rettungswache Dieburg und das schon seit ja, fast über 30 Jahren. Vor circa 12 Jahren habe ich mich selbstständig gemacht, noch nebenbei und bin seitdem Ausbilder, Dozent in der Erwachsenenbildung und da ist ein bisschen mein Herzblut auch, das Thema Erste Hilfe und Notfalltrainings. Das bedeutet, wir machen ganz viele Kurse in Betrieben, in Kitas, in Schulen, aber auch mal in Arztpraxen, im Altenpflegeheim und besonders gerne auch mal bei NLP-Lernen. Das heißt, ich war auch schon 2-3 Mal bei Jasmin und Bernd und habe dort auch gerne die NLPler unterrichtet. Das hat mir immer große Freude gemacht.
Ja, das war auch immer sehr lehrreich. Wir sind ja auch jedes Mal dabei, mein Mann, der Bernd und ich. Und es ist ganz wichtig aus meiner Perspektive, dass Coaches und TherapeutInnen mindestens Grundkenntnisse in der Ersten Hilfe haben. Wir sind ausgebildete Ersthelferinnen. Ich fühle mich damit auch sicher, wenn wirklich mal bestimmte Emotionen und körperliche Reaktionen in der Therapie aufkommen. Wie siehst du das denn, Jens? Wieso findest du, dass Erste Hilfe ein Thema ist und was kann überhaupt so in einer Coaching- oder Therapiepraxis passieren, wo du sagst, da wären diese Kenntnisse schon nötig?
Ja, die Erste Hilfe ist eigentlich für alle Lebensbereiche wichtig und in meiner Welt ist es so, wenn ich zu einem Coach gehe, was ich auch tatsächlich schon gemacht habe, möchte ich mich dort auch wohlfühlen und ein Stück weit auch in einem etwaigen Notfall, der natürlich nicht passieren sollte, wissen, mein Coach, der ist auch vielleicht auf diesen Fall vorbereitet. Jetzt ist durch meine Erfahrung im Rettungsdienst, aber auch natürlich durch die Erfahrung von vielen, vielen Geschichten meiner Teilnehmer. Ich liebe diese Geschichten der Teilnehmer, was die alles schon erlebt haben und was die mir im Kurs dann auch erzählen können, ist es natürlich so, dass auch mal ein Kreislaufkollaps, eine Hyperventilation, ein akuter Erregungszustand während eines Coachings passieren können und natürlich aber auch durchaus ein Herzproblem auftauchen kann. Jemand, der plötzlich einen schnellen Puls bekommt, Herzrasen bekommt und auch vielleicht Druck auf der Brust bekommt, auch Schlaganfallsymptomatiken könnten sein. Also alle diese Dinge, die wir ja im Erste-Hilfe-Kurs auch unterrichten und lehren, mit praktischen Übungen, können auch beim Coaching passieren. Und deshalb finde ich es gut, dass wir heute mal uns darüber unterhalten, was kannst du eigentlich tun, wenn es tatsächlich zu diesem Fall kommen sollte.
Ja, und jetzt sind wir ja in der allerersten Folge dazu. Jetzt ist ja erstmal wichtig, wie du auch gesagt hast, zu erkennen, was sind denn eigentlich Körperreaktionen, die überhaupt einer ersten Hilfe bedürfen. Denn wir erleben als Coaches oder TherapeutInnen ja schon relativ häufig, dass Menschen zum Beispiel weinen, dass es ihnen gerade mal emotional nicht so gut geht. Und wie unterscheide ich denn, dass jetzt jemand zum Beispiel weint oder atmet schneller oder regt sich auf, weil er vielleicht an eine Konfliktsituation denkt, dahingehend, dass ich sage, okay, das ist jetzt noch eine normale Körperreaktion, ich muss noch gar nichts machen, oder zu einem Bereich hin, wo du sagst, boah, das ist aber jetzt schon was, da müsste man mal wirklich schon anpacken, zugreifen, Erste Hilfe machen. Wie kann ich überhaupt differenzieren als Laie, wann es notwendig wird, dass Erste Hilfe zum Einsatz kommt?
Vielleicht vorerst, wir wollen ja in diesem Podcast heute keine ärztlichen Maßnahmen besprechen. Es geht rein um das Thema Erste Hilfe und dort ist es manchmal auch tatsächlich nicht so einfach zu unterscheiden. Ist das jetzt harmlos, was ich da gerade vor mir sehe, oder muss ich dort sofort den Notruf absetzen? Kleines Beispiel, vor ein paar Tagen, ein Mann ist kollabiert auf der Straße. Dort waren 4 bis 5 Ersthelfer vor Ort. Und mein Gefühl war relativ schnell, die wissen nicht so wirklich, was soll ich eigentlich genau jetzt tun bei jemand, der kollabiert ist. Was muss ich denn machen? Muss ich jetzt gleich anrufen? Der spricht ja wieder mit mir. Bin ich überhaupt verpflichtet dazu? Und das sollte auch der Coach sich fragen. Bin ich denn überhaupt verpflichtet erstmal dazu, Hilfe zu leisten? Und vielleicht noch vom letzten Erste-Hilfe-Kurs weiß man, dass es ja tatsächlich die Verpflichtung zur Ersten-Hilfe-Leistung gibt. Und im Gesetz steht so ein bisschen jeder so, wie es ihm zumutbar ist. Und bei einem Coaching zum Beispiel, ich habe einen Klienten, der plötzlich hyperventiliert. Dann ist es gut, erstmal zu wissen, wie schnell atmet denn so ein Mensch normalerweise. Man könnte sagen, so 12 bis 18 Atemzüge sind für einen erwachsenen Menschen normal. Jetzt sind wir in der Lage, durch unsere besondere Beobachtungsgabe, die wir auch ein bisschen im NLP gelernt haben, auch zum Beispiel durch unser WAKOK, ein bisschen zu sehen, da verändert sich doch etwas plötzlich. Der atmet schneller, der Gesichtsausdruck ist vielleicht ängstlicher geworden oder es ist ein bisschen Panik auch manchmal zu sehen. Also eine Hyperventilation würde ich zum Beispiel erkennen, dass jemand schneller und tiefer einatmet. Ein Arzt würde vielleicht sagen, ein Patient atmet eher in der Brustatmung wie in der Bauchatmung, was häufig etwas ist, wo man gerne mal hat, wenn es im Bereich der Angst geht oder auch der Nervosität geht, dann ist es häufig eher eine Hyperventilation. Während man natürlich auch sagen muss, es gibt auch Krankheitsbilder, die zu schnelles Atmen hervorrufen können, die auch gefährlich sein können. Deshalb ist es wichtig zu gucken, ist das tatsächlich eine psychogene Hyperventilation oder atmet der Patient tatsächlich zu schnell aus vielleicht anderen Gründen.
Okay, das heißt 12 bis 18 Atemzüge pro Minute sind die Einheit sozusagen. Und was darüber hinausgeht, wenn es sehr viel mehr ist, dann wären wir schon im Fall einer Hyperventilation. Und ich möchte nochmal auf das Thema Verpflichtung zur ersten Hilfe zurückkommen. Also die Pflicht besteht für jeden unabhängig vom Berufsbild. Und zwar so, wie es zuzumuten ist, wenn ich es richtig verstanden habe. Gibt es denn für TherapeutInnen überhaupt oder für Coaches eine besondere Verpflichtung, so einen Erste-Hilfe-Kurs zu machen? Muss das jeder machen, der eine Praxis eröffnet?
Die gesetzliche Vorgabe sagt laut der deutschen gesetzlichen Unfallversicherung, jeder Selbstständige, der einen Mitarbeiter hat, muss auch einen Ersthelfer haben. Das bedeutet, solange du alleine bist, musst du eigentlich in gesetzlicher Vorgabe keinen Ersthelfer haben. Wir sprechen gerne aber auch so ein bisschen von der moralischen Verpflichtung, einen Ersthelfer zu sein. Das bedeutet, in jeglicher Kommunikation mit Klienten, du bist in deiner Praxis oder aber auch du bist unterwegs im Wald, auf einem Spaziergang, wo ein Gespräch geführt wird, sollte es eigentlich selbstverständlich sein, dass ich dorthin gehe und weiß auch, ich könnte zumindest die groben Dinge, die Erste Hilfe ausmacht, auch dort leisten. Das wäre auch ein bisschen das Thema moralische Verpflichtung zur Ersten Hilfeleistung.
Ja, ich bin ja nebenbei auch zertifizierte Wanderführerin und da war es zum Beispiel als Wanderführerin Verpflichtung, Erste-Hilfe-Kurs zu machen. Und wir waren natürlich auch darauf geschult, was haben wir alles so dabei. Es gibt ja immer mehr das Angebot, Coaching auch im Grünen rauszugehen, Walk Your Talk und so weiter. Und da braucht es eben auch bestimmte Materialien, die man dabei hat, zum Beispiel ein klassisches Erste-Hilfe-Set, in dem alles drin ist an Verbandsmaterial, aber auch sowas wie Traubenzucker, eine Flasche Wasser, um zu unterstützen. Sind das auch Sachen, von denen du sagst, die sollten auch in der Praxis vorhanden sein? Also zum Beispiel so ein Erste-Hilfe-Kit oder Traubenzucker, Wasser und so weiter und so fort. Was glaubst du oder was ist so deine Empfehlung, was jeder Coach, Therapeutin so da haben sollte einfach, um, selbst wenn noch gar kein Kurs selbst absolviert wurde, trotzdem alles parat zu haben, was man so brauchen kann?
Ja, das ist durchaus richtig. Es ist fast ein bisschen vergleichbar, wenn ich einen Erste-Hilfe-Kurs in der Kita zum Beispiel auch mache oder in der Grundschule, die ja auch mit den Kindern, mit den Schülern hin und wieder einen Waldtag haben oder ähnliches und dann draußen sind. Die haben auch immer so gepackte Erste-Hilfe-Sets, wo, Jasmin, ganz ähnliche Dinge, die du gerade aufgezählt hast, drin sind. Dazu gehört natürlich diese Kältekompresse, die man nutzen kann, wenn jemand zum Beispiel plötzliches Nasenbluten hat, wenn jemand auch vielleicht gestürzt ist, umgeknickt ist, mit dem Knöchel vielleicht auch eine Fraktur hat. Aber auch die Dinge, klar, Traubenzucker, wenn ich das Gefühl habe, jemand ist unterzuckert, ist immer auch gut dabei zu haben, Wasser. Also ein paar Dinge sollte man tatsächlich immer auch mitnehmen. In der Praxis ist es sehr empfehlenswert, einen ganz klassischen Betriebsverbandkasten vorzuhalten, der eigentlich für alle Betriebe gut ist. Und dort sind auch Dinge drin wie ganz normales Verbandmaterialien. Es kann immer auch mal passieren, jemand stürzt an der Treppe, ist ausgerutscht, jemand fällt vorne auf der Straße beim Eingang in die Coaching-Praxis. Und dann ist es gut, wenn ich auch schon mal gehört habe, wie geht man mit einem Dreiecktuch zum Beispiel um? Wie kann ich einen Druckverband anlegen? Wie kann ich mit dem Pflaster einfach kleinere Wunden steril versorgen? All das wäre gut in einem Betriebsverbandkasten zu finden.
Ja, also ich merke schon, wir kommen um den Kurs eigentlich gar nicht herum, denn was bringt mir das Dreieckstuch in der Erste-Hilfe-Ausrüstung, in der Erste-Hilfe-Ausstattung, wenn ich es dann nicht anwenden kann. Wir werden in den nächsten Folgen natürlich noch auf diese Themen im Einzelnen eingehen. Das ersetzt natürlich keinen Erste-Hilfe-Kurs vor Ort, aber es kann als Coach-Therapeutin schon wichtig sein, einzelne Themen mal zu benennen und auch zu wissen, was kann man da tun. Ich habe gesehen, dass du in deiner Vorbereitung so eine Liste erstellt hast, alles, was ein Ersthelfer so an Werten, Fähigkeiten mitbringen sollte. Und ich finde, das ist ein schöner Abschluss für die erste Einstiegsfolge, wenn du die doch gerade mal nennst, bitte, Jens.
Ja, tatsächlich habe ich mir nochmal überlegt, was für, heute würde man wahrscheinlich als Soft Skills bezeichnen, was für Soft Skills sollte ein guter Ersthelfer haben, um im Notfall die Hilfe zu leisten. Und ich beobachte sehr häufig, dass jemand, der vor Ort tatsächlich auch anhält, der bei einem Unfall anhält, der dort die ersten Maßnahmen macht oder auch im Büro die ersten Maßnahmen macht, weil jemand plötzlich auf dem Boden liegt, sehr häufig ein Mensch ist, der tatsächlich einfühlsam sein muss, der empathisch ist, der sich gut in die Situation des Betroffenen vielleicht auch gerade dort hineinfühlen kann. Und vielleicht auch selbst schon mal in so einer Situation war und weiß, was im Notfall jemand gut tut. Mit respektvoll, denke ich, ist es etwas, dass es mir auch als Ersthelfer erstmal relativ egal ist, wer liegt da. Ist das jemand, den ich vielleicht auch nicht so gemocht habe in meinem bisherigen Arbeitsleben im Büro? Und wir wissen alle, es gibt Dinge, wo ich einfach respektvoll herangehen muss, auch mal jemand fragen muss, was ich für ihn tun kann. Auch wir merken das sehr häufig im Rettungsdienst. Wir transportieren Menschen von A nach B und manchmal ist es auch wichtig, einfach ein Gespräch zu führen, mal nah zu sein, die Hand zu halten, einfach etwas anzubieten. Das sehe ich ein bisschen auch als Respekt, auch vor dem älteren Menschen vielleicht, der das nicht mehr so alles kann und vielleicht ein bisschen anders reagiert, wie ich das erwartet habe. Selbstbewusst soll er sein, der Helfer, er muss sich trauen, er muss hingehen und muss sagen, ich habe vielleicht auch gelernt im Erste-Hilfe-Kurs, was ich tun kann, von mir werden keine Wunder erwartet, aber ich traue mir zu, etwas zu tun und die ersten Minuten bis zum Eintreffen des Rettungswagens oder auch des Arztes zu überbrücken und dazu gehört einfach auch eine Menge Selbstvertrauen, also selbstbewusst. Er muss tapfer sein. Tapfer bedeutet, er muss etwas manchmal auch aushalten können. Er muss auch hin und wieder Dinge sehen können, die auch mal wehtun. Es gibt Verletzungen, die stark bluten. Es gibt Knochenbrüche, die nicht so schön aussehen nach dem Sturz. Also das muss er sich auch ein Stück weit zutrauen. Da muss er mutig sein. Und dazu gehört auch, dass er quasi tapfer ist. Hilfsbereitschaft zu zeigen, ist etwas, was vielleicht auch in den letzten Jahren in der Pandemie ein bisschen zurückgegangen ist. Uns ist deutlich aufgefallen, dass die Erste Hilfe während der Pandemie stark in der Öffentlichkeit nachgelassen hat. Jeder dachte, er muss sich sofort irgendwie selbst schützen. Dort liegt jemand auf der Straße und ich rufe dann vielleicht auch nur an. Prinzipiell reicht das auch erstmal anzurufen und zu sagen, da liegt jemand und braucht Hilfe. Hilfsbereitschaft geht immer aber auch ein Stück weiter. Was kann ich für Sie tun? Was kann ich für dich tun? Wie kann ich dich in diesem Moment auch unterstützen? Der Ersthelfer soll ehrlich sein. Er soll auch sagen, wenn er etwas nicht kann, wenn er etwas nicht gelernt hat, wenn er etwas nicht so sicher weiß und soll das dem Betroffenen auch gerne sagen können. Jeder, der in einer Notsituation ist, freut sich darüber, wenn jemand einfach die nächsten Minuten bei ihm ist und ihn betreut. Und da muss ich auch ein Stück weit Ehrlichkeit an den Tag legen können. Die anderen Werte, die ich hier aufzähle, liebenswürdig, fürsorglich, entscheidungsfreudig ist etwas, was auch ein Ersthelfer häufig braucht und benötigt. Er muss irgendwann sagen, jetzt müssen wir Entscheidung treffen. Müssen wir unbedingt jetzt den Rettungswagen verständigen? Müssen wir jemand anderen noch verständigen? Müssen wir etwas tun? Also der Ersthelfer muss entscheidungsfreudig sein. Und als letztes kommt noch das Wort rücksichtsvoll dazu. Rücksichtsvoll bedeutet auch, in der ersten Hilfe gibt es manchmal Dinge, die ich einfach beachten muss, wo ich vielleicht auch mal jemand nicht sagen kann, dass der andere in dem Auto vielleicht gerade im Rettungswagen ein Stückchen schlimmer verletzt ist. Also Rücksicht zu nehmen bedeutet auch, in den ersten Minuten eines Notfalls vielleicht ein bisschen den Betroffenen auch zu schützen vor weiteren Gefahren. Ich habe bemerkt, und wenn der Zuhörer meine Werte zusammennimmt, dass meine Werte einfach das Wort Ersthelfer ergeben. So sind die Werte zusammengesetzt und vielleicht kann sich der ein oder andere dort auch wiederfinden.
Ja, das ist eine sehr, sehr schöne Idee, jedem Buchstaben des Wortes Ersthelfer auch ein Wert, eine Bedeutung, eine Fähigkeit oder wie wir oft sagen, eine Ressource auch hinzuzufügen. Und ich finde, die passen allesamt auch sehr gut auf die Werte und Fähigkeiten und auf die Haltung, die wir als Coaches und TherapeutInnen auch selbst haben sollten. Denn auch wir müssen oftmals ehrlich sein mit dem, was wir tun, entscheidungsfreudig natürlich auch manchmal tapfer, wenn ich so an die Paartherapie denke und es eskaliert so ein wenig, war ich auch schon das ein oder andere Mal tapfer und ich glaube, die KollegInnen dann auch. Also es gibt ganz viele Aspekte, die da auch hinein spielen, die wir als TherapeutInnen und Coaches auch mitbringen. Also, wenn du Fragen hast zum Thema Erste Hilfe in Coaching und Therapie, kannst du die nächsten Folgen noch hören oder auf der Webseite vom Jens Schwarz nachgucken, www.teachtimeseminare.de. Auch gerne eine E-Mail schicken, zum Beispiel, wann die nächsten Ersten-Hilfe-Kurse stattfinden, teachtimeseminare@online.de. Für Anregungen, Wissenswertes, Impulse über diesen Podcast, zu diesem Podcast, freue ich mich über eine E-Mail an info@therapieundausbildung.de. Ich danke dir, dass du heute dabei warst, uns deine Zeit und Aufmerksamkeit geschenkt hast. Freue mich, wenn du den Podcast abonnierst, auch in den nächsten Folgen mit dabei bist und wünsche dir bis dahin, dass du tust, was du liebst und liebst, was du tust.
Paartherapie und Sexualtherapie begeistern dich? Dann geh jetzt auf www.therapieundausbildung.de. Dort findest du Informationen, Workshops und unsere Ausbildung. Bis zur nächsten Podcast-Folge mit Jasmin van Colsfuß. Eine gute Zeit für dich.